seinen Freunden und nach nicht nur einem Monat, nicht nur einem Jahr, nach ein paar Jahren sind die anderen verhungert. Yukio Soichi war der Einzige, der überlebt hat, dort im Dschungel. Von Schnecken, Fischen, was auch immer der gegessen hat, er hat sich irgendwie durchgeschlagen. Und seine Entdeckung am 24. Januar 1972, 28 Jahre nachdem die Insel zurückerobert worden war, 27 Jahre nachdem der Krieg vorbei war, da führte seine Entdeckung zu einem großen Medienaufsehen. Seine Rückkehr nach Japan verfolgten mehr als 70 Millionen Menschen im Fernsehen. Die ganze Insel hat vorm Fernseher gesessen, als sie 30 Jahre nach dem Krieg gesehen haben, da ist doch einer von uns, der sitzt da noch im Dschungel. Als er dann, nachdem sie ein bisschen aufgepäppelt haben, im Krankenhaus überführt worden ist, nach Japan, da ist er, als er dann interviewt worden ist, hat er diesen Satz gesagt, der heute wohl, ich kann es mir nur sagen lassen, ein Sprichwort im Japanischen geworden ist, hat gesagt, es ist mir sehr peinlich, lebend zurückzukehren. Oder es ist eine Schande, lebend zurückzukehren. Ist doch absurd, oder? Da sitzt ein Mann 28 Jahre seines Lebens im Dschungel. Er kämpft einen Krieg, der schon längst vorbei ist. Er lebt ein hundserbärmliches Leben in einem selbstgegrabenen Erdloch. Er ist jahrelang kurz vorm Verhungern. Leid und Krankheit prägen sein fast ganzes erwachsenes Leben. Und als er zurückkommt und die Chance hat, das Leben ein bisschen mehr zu genießen, da ist es ihm peinlich, weil er lieber hätte Harakiri machen sollen, als sich zu ergeben zur Ehre seines Kaisers. Kann es manchmal sein, dass auch wenn wir es natürlich intellektuell begriffen haben und abstreiten und das gar nicht unser Thema ist, aber kann es sein, dass wir manchmal mit diesem Weltbild genauso gefangen wie dieser japanische Soldat sind? Wir haben einen guten Gott, der uns das Leben in Fülle schenken möchte, aber wir sitzen in unserem Erdloch mit unseren Gewehren in der Hand und wollen uns gegen wen auch immer verteidigen und am besten jemanden erschießen. Wir essen Schnecken und Würmer und sonst irgendwas und wir verpassen das gute Leben, was Gott uns zugedacht hat. Weil wir ein völlig falsches Bild von diesem Kaiser, von diesem Gott, von diesem König im Himmel haben. Kann es manchmal sein, dass unsere verqueren Gottesbilder uns daran hindern, das gute Leben in Fülle zu leben, was Jesus Christus uns zugedacht hat? Komm raus aus dem Dschungel. Komm raus aus dem Dschungel und leb das Leben, was Gott dir schenken möchte. Kämpf nicht mit irgendwem, sondern leg die Waffen ab und wirf dich in Gottes Arme. In der Bibel steht, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und ja, es hört sich so abgedroschen an. Aber man erkennt sehr schnell, wenn man an Orte kommt, Familien, Freundeskreise, Sportvereine, Gemeinden, ob an diesem Ort Liebe ist oder nicht. Konkurrenzdenken, Neid, Missgunst, was auch immer. Bist du an diesem Ort, wo Liebe ist? Oder bist du Teil von all den Kämpfen, die da so stattfinden? Ich wünsche mir so sehr, dass unsere Familien, dass unsere Gemeinden Orte dieser Liebe sind, wo wir spüren dürfen. Natürlich müssen wir uns auch mal aussprechen und die Wahrheit sagen. Kein Problem. Aber wo wir wissen, dass wir angenommen sind, dass wir als Menschen akzeptiert, respektiert und geliebt sind. Mit unseren Macken und Fehlern. Und dass der andere nicht kommt, um mich fertig zu machen, rauszudrängen, kaputt zu machen, sondern um mich zu lieben, um mich stark zu machen, um mich aufzurichten. Dass wir nicht das Spiel der Eitelkeiten spielen, dem anderen zu zeigen, dass ich doch wertvoll bin, etwas besser, etwas schöner, etwas, ich bin es wert, geliebt zu werden. Nein, wir sind es nicht wert, geliebt zu werden, weil wir etwas tun, sondern weil wir sind, weil Gott uns gemacht hat. Wenn wir das glauben dürfen, wenn wir das glauben können, dann gelingt auch vielleicht das Miteinander leichter. Von Gott geliebt. Jetzt mag sich einer sagen, ja Christian, jetzt erzählst du hier so ein Zeug und hilft mir bei meinem Problem gar nicht. Ich habe ganz andere Themen. Wenn du meine Probleme hättest, dann würdest du nicht so reden. Wenn du wüsstest, wie ich mich wirklich fühle, dann würdest du mit der frommen Theorie aufhören. Und ja, vielleicht lebe ich nicht dein Leben und weiß nicht genau, wie du dich fühlst und was da gerade los ist. Und ja, es gibt Schicksale, die schwer zu verstehen sind. Aber es gibt Gott sei Dank auch Beispiele in der Bibel von Menschen, die dich vielleicht besser verstehen können, als ich das kann. Und da gibt es diesen Paulus, den die meisten von uns kennen. Und der Paulus, der schreibt ja nicht nur schlaue theologische Abhandlungen, er hat ja auch ein echtes Leben gelebt und davon lesen wir vor allen Dingen in der Apostelgeschichte. Da gibt es eine Begebenheit in der Apostelgeschichte 16, er ist in Griechenland, Philippi, europäischer Boden und er versucht dort das Reich Gottes zu bauen, die Liebe Gottes zu verkünden. Und genau, es passieren da verschiedene Dinge, könnt ihr heute dann gerne nochmal nachlesen, heute Nachmittag, dass er in den Konflikt mit diesen Oberen der Stadt kommt und ich lese vor, schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas, sein Mitarbeiter, zusammengetan und die Beamten der Stadt Philippi erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. So, das hört sich jetzt erstmal nicht sehr bequem an. Blutig geschlagen, zerrissene Kleider, halbnackt in einem Gefängnis zu sein, ist, glaube ich, physisch einer der herausforderndsten Momente, die man haben kann. Und er ist nicht nur im Gefängnis, sondern sie werden noch in den Block eingesperrt. Das heißt, sie können sich kaum bewegen, sind da irgendwo angekettet und da sind sie nun. Wenn man in eine miserable, üble Situation kommen kann, dann in so eine. Und sie wissen nicht genau, wie das ausgeht, dieses juristische Hickhack, ob sie nicht dann doch irgendwann exekutiert werden, ob sie da rauskommen. Todesangst, körperlich bis zum Ende malträtiert, mit Knüppeln geschlagen von einer wütenden Menge, da ist nicht mehr viel übrig von denen und da sind sie nun. Und Paulus weiß, wie es sich anfühlt, ganz unten zu sein. Aber jetzt, und das ist das Faszinierende und deshalb haut mich dieser Text so um, jetzt erlebe ich, dass dieser Paulus, der physisch gefangen ist, beweist mit seinem Leben, dass man seelisch, geistig im Herzen frei sein kann. Denn gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Was ist das für eine Geschichte? Da ist jemand, der ist am Ende, körperlich am Ende, ungerecht behandelt, unfair, fies, gemein, das ist mies. Aber was macht Paulus und was machen Silas? Sie sind im Gebet und es fällt ihnen nichts Besseres ein. Nein, es gibt nichts Besseres, als dennoch Gott zu loben. Und sie loben ihn so laut, dass sogar die anderen das mitbekommen. Da ist jemand frei in seinem Herzen, obwohl er physisch gefangen ist. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Das ist die Power, die der Heilige Geist in unser Leben ausgießen möchte. Dass wir unabhängig der äußeren Umstände Frieden, Erlösung, Glückseligkeit, Freude, all das in unserem Herzen empfinden dürfen. Weil Gott größer ist als die Probleme da draußen. Und weil Gott auch größer ist als die Probleme da drin. Die Frage ist, lassen wir ihn ran? Lassen wir ihn die Ketten sprengen? Lassen wir ihn das Wunder tun, was manchmal nötig ist, dass wir rauskommen aus unseren Denkblockaden, aus unseren falschen Weltbildern, aus unseren Gefängnissen, die wir uns manchmal selber bauen? Aber das ist das Angebot von Jesus Christus. Das ist das Angebot, das das Evangelium uns macht. In Christus dürfen wir neue Kreaturen werden, neue Menschen, erlöste Menschen. Die Frage ist, glauben wir das? Nehmen wir es in Anspruch und gehen wir den Weg der Nachfolge? Und der Weg der Nachfolge, der ist nicht immer ganz einfach, aber der lohnt sich. Wir dürfen Gott erleben. Wir dürfen erleben, dass Gott uns diese Befreiung schenkt, die jeden Sabbat hier hoffentlich gepredigt wird. Und ich möchte euch zum Abschluss noch eine Erfahrung erzählen und damit die Predigt beenden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Gemeinde, unsere Gemeinden leider auch, nicht der Ort sind, wo Menschen Befreiung erleben. Manchmal habe ich sogar den Eindruck und manchmal leide ich selber daran, dass es Gefängnisse sind. Und wir machen uns gegenseitig das Leben schwer. Und jetzt vergebt mir jetzt ein bisschen verbitterter, zynischer Vorsteher hier vorne. Meinen ganzen Alltag verbringe ich mit Problemen von diesen Gemeinden. Bin in Konflikten, werde beschimpft, habe die übelsten Momente, wo ich denke, Gott, ich bin doch Teil einer Glaubensfamilie, die Erlösung predigt. Wo ist das denn bitte? Warum muss ich die ganze Zeit Müll wegmachen? Aber Gott sei Dank gibt es diese Momente, wo ich das erleben darf. Wo Gott mich, wenn ich mal wieder ganz unten bin, beschenkt mit einer Erfahrung, die mir zeigt, dass er da ist. So vor einigen Wochen. War in einer unserer Projekte, wir haben verschiedene Gemeindegründungsprojekte, ich war in einem dieser Orte. Es läuft schon seit einigen Jahren und es waren so knapp 30, 40 Leute da. Die Atmosphäre war besonders. Es waren ganz viele Menschen dabei, von denen ich ziemlich schnell sehen konnte, dass sie mit Kirche nicht viel am Hut haben, aber sie waren da. Und da war eine Gemeinschaft und wir haben geredet, gesungen, gepredigt und danach hatten wir so ein Gespräch, ein Predigt-Nachgespräch. Und ich saß da mit so einer kleinen Gruppe und ich habe selten so einen Gesprächskreis erlebt. Oft geben wir uns die richtigen Antworten, die wir eh schon alle wissen. Aber an dieser Stelle, da haben wir auch über Befreiung, über Jesus, über Erlösung geredet und da haben Leute auf einmal ihr Herz aufgemacht. Da ist auf einmal dieser junge Mann mit Migrationshintergrund, sah man ihm an, steckt dem Namen und er erzählt seine Geschichte. Und er sagt, Leute, wisst ihr was, ich bin groß geworden in einer Familie, die nach Deutschland kam, die es nicht so einfach hatte. Und meine Familie hat von Anfang an eigentlich die Erwartung gehabt, dass ich der Erste bin, der eine ordentliche Schulbildung, hoffentlich einen Uni-Abschluss hat, der ordentlich Geld verdient, damit er die Familie durchbringt. Das ist die Erwartung der Familie auf mir gewesen über viele, viele Jahre. Ich musste performen, ich musste leisten, ich musste es bringen. Ich durfte mir kein Versagen erlauben. Er sagt, ich war dann auch strebsam, ich war fleißig. Aber ich muss euch sagen, Leute, ich habe abends mit Schnappatmungen im Bett gelegen, ich hatte Panikattacken und Angstzustände, weil ich mit dem Druck nicht fertig geworden bin. Aber wisst ihr was? Seitdem ich Jesus Christus kennengelernt habe, seitdem ich abends beten kann, kann ich wieder schlafen. Gott ist so groß, Leute. Gott schenkt diese Befreiung. Da ist ein junger Mann, der sich outet mit seinem Schmerz und der bezeugt, dass Jesus Erlösung schenkt. Dann sagt eine junge Dame, ein paar Sitze weiter. Eine Freundin von irgendjemandem aus der Gemeinde. Sie war da und sie hat irgendwie auch mitteilen wollen, was auf ihrem Herzen ist. Und sie sagt, Leute, wisst ihr was? Eigentlich rede ich über sowas nicht, aber ich muss das loswerden. Dieses ganze Social Media, und sie war vielleicht 18, 19, dieses ganze Social Media macht mich krank. Ich sehe überall diese hübschen, schönen, geschminkten, tollen Freunde und Mädchen und alles. Und ich komme mit mir nicht klar. Ich hasse mich manchmal selber, ich werde depressiv, wenn ich das immer sehe. Und ich muss manchmal das löschen, weil ich sonst krank werde. Und sie bricht so, nicht in Tränen aus, aber man merkt, sie ist total bewegt. Wir sind alle geschockt, wir bedanken uns für ihre Offenheit. Ein bisschen überfordert und hilflos, wenn viele Leute drumherum sitzen. Aber kurz danach war der Gesprächskreis vorbei und ich sehe, dass eine ältere Dame, die gegenüber saß, Freundin der Gemeinde, vielleicht so 70, sie geht rüber zu dieser jungen Frau. Allein die Körperhaltung, ich hätte heulen können, wie so eine Oma zu ihrer Enkelin geht. Sie setzt sich so neben sie, nimmt ihre Hand und spricht auf sie ein. Ich habe es nicht gehört, ich war weiter weg. Aber ich sehe an der Körperhaltung, an dem, wie sie sich dieser jungen Frau zuwendet, dass sie mütterlich oder großmütterlich Trost spendet und genau das sagt, was dieses junge Mädchen hören muss. Dass sie wundervoll und schön und gut ist. Dass sie sich nicht fertig und kaputt machen lassen darf von all dem Vergleichen. Und mich bewegt das so tief. Ich rede mit einem anderen Ehepaar. Sie ist in der Gemeinde, er nicht, hat da so seine Fragen. Wir haben ein tolles Gespräch. Da sehe ich, da steht dahinter ein älterer Mann. Der wartet auf mich, will mit mir reden. Und das Gespräch geht dann vorbei und dann kommt dieser Mann. Ich weiß nicht, vielleicht so 65 oder irgendwo so da. Klein, schüchtern, man sieht es ihm schon an, dass es ihm schwerfällt, was jetzt passiert. Und er kommt auf mich zu und sagt, Christian, ich wollte auch was sagen in dem Kreis, aber ich habe mich nicht getraut. Aber ich möchte es wenigstens dir sagen. Weißt du was, Christian? Dass ich heute hier bin, ist eine Riesenleistung. Denn ich habe total Angst unter so vielen Menschen. Ich fühle mich dann immer unwohl und ich komme nicht klar. Aber ich weiß, dass es so wichtig für mich ist, dem auszusetzen. Und in meiner Therapie habe ich gelernt, dass es so wichtig ist, dass ich mich dieser Gemeinschaft aussetze. Damit ich nicht mehr so einsam bin. Und er bricht in Tränen aus. Da ist dieser alte Mann, der seine Einsamkeit bekennt. Und wir haben uns in den Arm genommen und das geteilt, diesen Moment. Dass wir nicht alleine sind. Du bist nicht einsam. Wir sind eigentlich füreinander da. Und wenn Gemeinde das leistet, dass wir uns in Gemeinschaft verletzlich machen können und Jesus Christus einladen und uns gegenseitig Trost spenden und Mut machen, dass unser Leben erfolgreich und gut wird, dann ist Gemeinde Himmel auf Erden. Aber sind wir bereit, uns so einzubringen? Sind wir bereit, uns so verletzlich zu machen? Sind wir bereit, unseren Stolz beiseite zu legen? Sind wir bereit, unsere Besserwissereien mal hinten anzustellen und nicht allen immer die Welt erklären zu wollen? Sind wir bereit, demütig zu dienen und auszuhalten, auch wenn nicht immer alles so läuft, wie ich das möchte? Sind wir bereit, Gemeinde so zu leben, wie Christus sie gedacht hat? Und wenn uns das gelingt, dann ist Gemeinde der schönste Ort auf der Welt. Und dann werden wir hier miteinander Befreiung erleben, Befreiung feiern, sie bezeugen und es wird so attraktiv sein, dass andere Menschen gar nicht anders können, als Teil davon sein zu wollen. Das ist die Chance des Evangeliums. Das ist das Anliegen Gottes mit der Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass ich konstruktiver Teil davon bin. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, dazu stehen wir auf. Großer Gott, danke, dass du Befreiung anbietest umsonst, dass wir dich uns in deine Arme werfen dürfen, dass wir aber nicht in der Theorie stehen bleiben sollen, sondern dass wir auch ganz praktisch dir nachfolgen sollen, dass wir den Dienst tun am Nächsten, dass wir lieben dich und den anderen und uns selbst von ganzem Herzen, sodass diese Welt ein bisschen besser wird. Herr, vergib, wenn wir Kirche, wenn wir Gemeinde, wenn wir menschliche Institutionen manchmal so verderben mit unseren eigenen Egos, mit unseren eigenen Vorstellungen, mit unseren eigenen Wünschen. Herr, schenk, dass wir loslassen, dass wir dich ranlassen, dass wir dich der Erlöser sein lassen, der du sein willst für uns alle. Und schenk, Herr, dass wir dem anderen Mut zusprechen und ihn nicht runtermachen. Dass wir, wenn wir Verletzlichkeit sehen, sie beschützen und sie nicht ausnutzen. Schenk, Herr, dass diese Gemeinde ein Ort ist, der warm ist, der liebevoll ist, der gut mit Menschen umgeht. Und schenk bitte auch uns, die wir manchmal dem Ganzen im Weg stehen mit unseren eigenen Egos, die Ruhe und die Gelassenheit, dass wir uns auf die Zunge manchmal beißen können und nichts sagen, einfach mal zuhören und nett sind, weil das so wichtig ist, damit miteinander gelingt. Herr, ich möchte dich ganz besonders bitten, vor allen Dingen auch für die Kinder und Jugendlichen hier in diesem Raum, die das Ganze miterleben, die uns Erwachsene miterleben, und schenk, dass sie etwas sehen, was sie attraktiv und gut finden. Schenk, dass sie dich in dem ganzen Chaos, was sie manchmal anrichten, erleben dürfen und dass sie Ja zu dir sagen. Und Herr, schenk, dass wir als Glaubensfamilie, nicht nur hier, sondern weltweit, miteinander deinem Auftrag nachkommen, Licht und Liebe in diese Welt zu bringen. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.
Wir wollen jetzt noch das Segenslied zusammen singen. Ihr dürft gerne alle aufstehen. Geh unter der Garde, geh mit Gottes Segen, geh seine
Wir wünschen euch jetzt zum Ende vom Gottesdienst, dass ihr Gott begegnet seid, dass manches Kaputtes vielleicht etwas repariert wurde, dass ihr manches abgeben konntet und dass wir die feste Überzeugung immer wieder erneuern können, dass durch Jesu Tod am Kreuz Begegnung immer wieder neu entstehen kann. Insbesondere dann, wenn wir als sein Bodenpersonal manche Brücken untereinander auch mal einstürzen lassen.
Wir bedanken uns für euch im Livestream, dass ihr eingeschaltet habt und laden euch nächste Woche gerne wieder im Livestream oder auch hier vor Ort ein.
Wer nach dem Gottesdienst Gesprächsbedarf hat oder Gebete für persönliche Anliegen wünscht, kann sich gerne hinten an das Hospitality-Team und auch an Christian Baderick am Willkommensstand im Foyer wenden. Man erkennt sie auch hinten an den Namensschildern.
Wir laden auch alle herzlich ein, an die Gaben zu denken. Hier im Saal findet ihr am Ausgang die Körbe für die Gemeinde und die Mission. Im Livestream ist der gebende Teil vom Gottesdienst auch mit Überweisung möglich.
Wir bedanken uns auch nochmal bei allen, die Zeit und Energie in den Gottesdienst gesteckt haben. Wer noch mehr Gemeinschaft möchte, ist herzlich beim Willkommenscafé eingeladen. Und auch alle, die heute Nachmittag beim Philadelphia-Tag mitmachen, euch eine gesegnete gemeinsame Zeit. Jetzt laden wir euch nochmal ein, das Postludium in Ruhe zu genießen. Thank you.
Mhm.